Die neue Geistbewegt-Zeitung ist da. Entweder die von hier vorne mitnehmen oder draußen im Regal liegen noch ein paar weitere Exemplare. Da steht zwar drauf, junge Leiter, Chance oder Risiko. Aber ich denke, das ist für alle Generationen trotzdem spannend und interessant. Übers Leitungsverständnis zum Beispiel eine interessante Seite. So tickt der BFP, unsere Lehre und Gemeindepraxis zum Thema Leiterschaft. Ja, sind schon ein paar spannende Sachen immer wieder mit dabei. So, unsere Serie über den Charakter ist abgeschlossen. Unser Charakter ist mittlerweile perfekt. Brauchen wir uns nicht weiter und länger mit beschäftigen. Das wäre super, oder? Wenn das nur ein paar Wochen gepredigt werden bräuchte, dann wäre alles gut. Oh. Nein, das ist definitiv Lebensaufgabe oder Lebenswerk, an Gottes Hand auch immer wieder den Charakter formen und schulen zu lassen, sich von Gottes Wort prägen zu lassen, mit den Geschwistern unterwegs zu sein, sich von dem anderen Eisen schärfen zu lassen, denn wir wollen Gott und dem, was er sich bei der Schöpfung, als er dich gemacht hat, was er sich dabei gedacht hat, dem willst du doch bestimmt ähnlicher werden. Also ich will das für mich. Ich möchte dem ähnlicher werden, was Gott sich gedacht hat, als er mich gemacht hat. Und deshalb möchte ich meinen Charakter auch von ihm immer wieder formen und schulen lassen, durch sein Wort, durch Geschwister, durch Gemeinschaft, durch Reflexion, durch gute Werte, die ich in meinem Leben Stück für Stück immer mehr verankern will. Trotzdem ist das Thema erstmal abgeschlossen. Die Sommerpause startet in vollen Zügen. Also auch bei uns in der Gemeinde hält die Einzug. Wie gesagt, das Wetter ist ja schon seit einigen Wochen in der Richtung unterwegs, schon fast zu sehr, vor allem was den mangelnden Regen betrifft. Dringendes Gebetsanliegen unbedingt auch. Als Christen haben wir eine Verantwortung auch für unser Land, für unsere Gesellschaft und damit auch für unsere Versorgung zu beten. Also vernachlässigt das nicht, denkt da bitte auch mit dran. Auf meinem Plan steht, dass ich Gott darum bitte, dass das immer von so 22 oder 23 Uhr bis morgens um 5 oder 6 regnen lässt. Bitten kann man ja, aber Hauptsache es regnet. Also wenn es dann zu einer anderen Tageszeit macht, bin ich trotzdem auch dankbar, solange es nicht den ganzen Sommer dann anhält. Gut, das nur am Rande. Es ist Sommerzeit, Sommerpause. Einige unserer Veranstaltungen, vielleicht finden das hier nochmal Erwähnung, finden in dieser Zeit nicht statt. Also Mittagstisch und Kreativwerkstatt waren diese Woche erstmal das letzte Mal und starten erst Mitte August wieder. Entschuldigung. Bitte. Genau. Es sei vielleicht noch ergänzt, das ist ja nicht wirklich Urlaub, was Uschi da macht. Ich weiß nicht, wie viel Erholungswert das wirklich hat, womit Uschi da unterwegs ist. Sie geht ja in Frankreich, um evangelistisch unterwegs zu sein. Sie ist Versorgung vor allem, Versorgungsleiterin für ein Team von jungen Leuten, die dort auf der Straße Evangelium, die gute Nachricht von Jesus verkünden. Natürlich geht sie da auch selber mit, aber so Hauptaufgabe ist tatsächlich auch die Versorgung drumherum und das ist auch nicht ohne das mal so eben noch zu bewältigen. Von daher auf jeden Fall ganz viel Kraft und Gottes Segen. Lass uns zwischendurch wissen, wie es dir geht, wofür wir beten können. Halt uns bitte auf dem Laufenden. Genau, so jetzt komme ich langsam endlich in die Zielgerade dazu, was denn mein Thema für heute ist. Da steuere ich eigentlich drauf zu gerade. Mit diesem ganzen Urlaubs und was alles Pause macht und was alles ausfällt. Wir haben keine feste Predigtreihe jetzt über den Sommer uns vorgenommen oder festgelegt, aber so der Gedanke kam irgendwie, das ist ja irgendwie eine Zeit von Erholung, Ruhe, von Freude, von vielleicht auch Feiern. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass man ja mal gucken kann, was uns Gott denn zu sagen hat über Feste feiern. Und wenn man das anguckt, das ist eigentlich ich finde das Wortspiel so nett, dann stellt man fest, in der Bibel wird Feste gefeiert. Also da werden Feste gefeiert, aber die werden auch richtig gefeiert. Das ist eine ganz spannende Sache. Man kann das dann auch mit verschiedenen anderen Begriffen natürlich noch verknüpfen. Aber das Erste, was mir bei Festen und Feiern einfällt oder bei Festen allgemein, ein Fest, ist Grund zur Freude und Anlass zum Fröhlichsein. für Begeisterung, für Gemeinschaft, für miteinander die Freude teilen, die man hat. Und meistens hat ein Fest auch einen Anlass. Auch das ist ganz interessant, die Feste, die wir dann finden. Und ich werde mich heute erstmal nur auf die Feste im Alten Testament beziehen. Das merkt ihr dann schon. Ich habe also auch noch vor, mich irgendwann um Feste im Neuen Testament zu kümmern. Da kommt also noch was in der Richtung auf euch zu. Die Feste im Alten Testament, die wir in der Bibel finden, sind alles Feste von Erinnerung an bestimmte Dinge, die Gott entweder schon getan hat oder die er immer wieder neu tut. Das ist ganz faszinierend. Ich meine, wenn wir uns unsere Feste angucken, die ersten Feste, die einem sofort zumindest in unserem Kulturkreis einfallen, sind Weihnachten und Ostern und Geburtstag, oder? So. Weihnachten und Ostern ist ganz klare Feste von Erinnerung an etwas, was Gott getan hat. Und das ist Grund zur Freude, weil Gott uns Gutes getan hat. Geburtstage, ja, sind auch eine Erinnerung, entweder daran, dass wir irgendwann geboren sind, aber es ist auch immer wieder was Wiederkehrendes. Es ist wieder eine Dankbarkeit und ein Feiern, dass wir ein weiteres Jahr auf dieser Erde im Leben mit hoffentlich vielen netten Menschen um uns herum in guter Gemeinschaft und guter Versorgung erlebt haben. Und die geteilte Freude daran, mit diesem Menschen, der seinen Geburtstag feiert, zu sagen, ich bin froh darüber, dass du da bist und dass du Teil von meinem Leben bist. Und das macht man normalerweise ausgelassen und fröhlich. Ich hoffe, dass keiner an den Punkt irgendwann kommt, wo er sagt, ich will meine Geburtstage nicht mehr feiern, weil ich es eigentlich traurig finde, noch ein Jahr älter geworden zu sein. Wer da ankommt, der feiert zumindest nicht mehr. Das wäre aber sehr schade. Also, der Punkt an der Sache ist ganz einfach der, wenn es Feste gibt, gibt es auch Freude. Und das ist für mich nochmal ein ganz wesentliches Merkmal von Christentum. Christentum, mit Gott unterwegs zu sein, ist etwas Fröhliches. Es ist von der Natur her etwas Fröhliches, etwas Gutes, etwas Schönes. Etwas, wo Gott uns mit Leben beschenkt, wo er unser Leben gestalten will in einer positiven Art und Weise. Und alles das, was da an Erinnerungen, an Festen zusammenkommt, soll uns daran erinnern. Es gibt eine Auflistung von Festen, das ist alles zusammengepackt in ein Kapitel, die Feste, die immer wieder und regelmäßig gefeiert werden sollen. Das finden wir im 3. Mose, Kapitel 23. Ich werde jetzt nicht das ganze Kapitel vorlesen. Da steht dann jeweils drin, welches Fest das ist und wie das gefeiert werden soll und wie lange das jeweils geht und so ein bisschen drumherum dann noch. Ich lese einfach nur mal den Einführungssatz. Da steht, Jahwe sagte zu Mose, gib den Israeliten weiter die Feste Jahwes, meine Feste, die ihr als heilige Versammlung ausrufen sollt, sind die folgenden. Ja, also das ist schon auch, es ist Gott wichtig, dass das gemacht wird, denn das dritte Buch Mose ist das Buch der Gesetze. Drumherum, davor und dahinter, finden wir alle möglichen anderen Ordnungen und Vorschriften und Gesetze. Und dann kommen mittendrin Feste. Also auch das ist schon faszinierend, dass Gott sagt, ich will, dass ihr diese Dinge regelmäßig tut und feiert. Ein Fest mit einem Muss zu verbinden, ist ja irgendwie schon ein bisschen komisch, oder? Du musst feiern! Oh Schreck, ich muss feiern! Vielleicht ist es eher ein, ihr sollt feiern und ihr dürft feiern und ich gebe euch auch den Grund, warum ihr das tun könnt und warum es Grund zur Freude ist. Deshalb werden die Feste hier an dieser Stelle dann auch erklärt. Das erste Fest ist ein interessantes, es fällt ein bisschen aus dem Rahmen gegenüber den anderen. Das erste Fest ist nämlich der Sabbattag. Das Besondere daran ist, dass es ein wöchentliches Fest ist. Steht in dieser Liste der Feste gleich an erster Stelle. Ihr sollt wöchentlich feiern. Einmal in der Woche, einmal von 7 Tagen sollt ihr einen Tag haben, wo ihr euch in Freude daran erinnert, dass Gott euch gemacht hat, euch die Schöpfung gegeben hat und sie für euch da ist, um sie zu genießen in der Gemeinschaft mit Gott und anderen Menschen. Dafür ist der Sabbattag da. Es ist ein Ruhetag, sich zu erholen, es zu genießen mit Gott und mit Menschen in Gemeinschaft. Einmal in der Woche dürfen wir das feiern, uns daran freuen. Das nächste Fest, das aufgelistet wird, ich gehe die einmal durch. Das nächste Fest, was aufgelistet wird, ist, das sind dann die Feste, die jeweils einmal im Jahr stattfinden, ist das Passafest. Das Passafest liegt normalerweise so Anfang, Mitte April nach unserem Kalender. Ja, funktioniert ein bisschen anders als der israelische Kalender. Anfang, Mitte April. Und es ist ein Erinnerungstag an die Zeit, in der Israel Sklaven in Ägypten waren. Ich glaube, das ist was für mein Denken zumindest schwierig nachvollziehbar ist. Was bedeutet es für ein ganzes Volk, als Sklaven einem anderen Volk zu dienen? Kein eigenes Land, keine eigene Rechtsprechung, keine eigene Nationalität, auch keine wirkliche Identität als Volk, die sie so in der Form frei ausleben könnten. Und das Passa markiert den Moment, wo Gott, bevor er das Volk aus der Sklaverei rausholt, das Gericht über das versklavende Volk, also die Ägypter, stattfinden lässt. Und das Passa-Lamm, das war das Tier, was an dem Abend geschlachtet werden musste, und das Blut wurde an die Türpfosten, an den Türrahmen gestrichen. Dadurch wusste der Engel, den Gott geschickt hat, das sind die Häuser, wo Gott verehrt wird, das sind die Israeliten. Hier wird das Gericht Gottes nicht stattfinden, sondern nur an den Ägyptern, die dieses Ritual an dieser Stelle nicht befolgt haben. Wussten sie auch nicht, sollten sie auch nicht. Und das wird einmal im Jahr gefeiert. Einmal im Jahr wird gefeiert und erinnert, es hat was gekostet, dass ihr frei aus dieser Sklaverei rausgehen dürft. Nämlich das Leben eines Lammes. Es hat ein Opfer gekostet. Es ist mit Blut bezahlt worden, dass ihr in Freiheit gehen dürft, raus aus der Sklaverei. Heute feiern wir als Christen das als Karfreitag. Das ist der Zeitpunkt, wo Jesus sein Leben als Opfer gegeben hat, damit wir frei Gott nachfolgen können, frei gehen können, um unserem Gott zu dienen und mit ihm in Gemeinschaft und Beziehung zu leben. Einmal im Jahr, und das ist wie gesagt etwas, was sich auch ins Christentum dann hineinzieht, einmal im Jahr feiern wir dieses Fest ganz speziell und ganz pointiert. Also man könnte sich natürlich auch jeden Tag daran freuen. Aber du hast nicht jeden Tag die Zeit und die Gelegenheit, da draußen eine richtige Feier zu machen und es zu etwas Besonderem damit zu machen. Es im Gedächtnis zu verankern. Aber einmal im Jahr soll es ganz besonders zur Freude dienen und zur Erinnerung, was Gott Gutes für dich getan hat. Passafest. Dann kommt direkt im Anschluss an das Passafest das Fest der ungesäuerten Brote. Das muss man auch erstmal wieder verarbeiten. Die Köche unter uns wissen das vielleicht noch, oder diejenigen, die Wer mal gebacken hat und noch die Zeit mit Sauerteig kennt, das macht ja heute kaum noch jemand, obwohl es gibt mittlerweile auch wieder Bäcker, wo man Brot mit Sauerteig bekommen kann. Sauerteig ist ein Gärmittel, genau. Ein Gärmittel, das dafür sorgt, dass der Teig aufgeht und nicht so hart, fest, platt, pappig bleibt. Sauerteig hat aber das Problem, den muss man ansetzen, der braucht eine Weile und der muss auch erhalten werden. Und für die Reise aus Ägypten raus war das Zeug einfach ungeeignet. Da konnte man das nicht vernünftig ansetzen. Und deshalb war für diese erste Reise, mussten sie allen Sauerteig ausräumen. Und daran wird erinnert, an diesen Auszug, jetzt könnt ihr losgehen. Und im Neuen Testament findet man das Bild von Sauerteig. Jesus erwähnt das einmal, da redet er vom Sauerteig der Pharisäer, interessanterweise. Also da geht es eher darum, falsche Lehre oder Dinge, die von Gott abbringen oder wegbringen, auszuräumen. Also könnte man auch an der Stelle als Bild nehmen, erinnert euch daran. Das eine ist das, dass Gott als Opfer sich euch gibt und beschenkt zur Vergebung eurer Sünden. Und das andere ist, den alten Kram, den Sauerteig, rauszuräumen aus eurem Leben. Also auch das, diesen Auszug aus Ägypten mit der Erinnerung an diese ungesäuerten Brote, wird gefeiert. 7 Tage lang. 7 Tage lang dauert das Fest der ungesäuerten Brote. Jedes Jahr in Israel, in diesem Volk. Sollen sie jedes Jahr wieder neu machen. Mir ist aufgefallen, wir haben kein einziges Fest, das 7 Tage lang geht bei uns. Vielleicht sollten wir das mal einführen. dann gab es die, das hat jetzt mit der Sklaverei in Ägypten nichts mehr zu tun. Jetzt kommen Erntefeste. Also es wird gefeiert, dass Gott sein Volk versorgt. In dem Fall dann unmittelbar mit Nahrung und Lebensmitteln erstmal, kann man aber sicherlich auch weiterdenken, und ich denke auch in Israel wurde das gemacht, der allgemeine Gedanke an die Versorgung Gottes, dass er für die Dinge sorgt, die wir als Menschen brauchen. Natürlich auch Lebensmittel. Da gibt es 3 von, und zwar einmal die Erstlingsgabe. Ich habe ein bisschen gebraucht, das zu verstehen, was das ist. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Falls ihr zu anderen Ergebnissen kommt, können wir uns da gerne nochmal in Ruhe drüber unterhalten. Ich bin mir da immer noch nicht so ganz schlüssig. Also es erscheint mir, dass es die ersten Früchte im Jahr sind, die die Pflanzen getragen haben. Es wurde gefeiert auch ziemlich nah irgendwo die Woche nach dem Passa oder unmittelbar angeschlossen an das Fest der ungesäuerten Brote. Das war noch nicht die eigentliche Ernte. In Israel, nach dem Verständnis, wie ich das so aus Kommentaren gelesen habe, gab es 2 große Ernten. Das hier war noch vor der ersten großen Ernte. Das waren tatsächlich die ersten Früchte, die irgendwie sich entwickelt haben. Und davon wurde schon etwas Gott gebracht. Und da wurde Gott schon für geehrt und gefeiert, dass schon in der Entstehung, schon am Anfang, Dankbarkeit zu Gott da ist. Nicht erst, nachdem es dann irgendwie reif ist und voll ist und alles da ist, sondern schon am Anfang. Und auch das finde ich eigentlich begeisternd, kann man auch wieder übertragen auf unser Leben. Manchmal denken wir, es muss erst alles perfekt sein und dann können wir anfangen zu danken. Wir können schon danken, wenn was anfängt, wenn was startet, wenn sich was entwickelt, wenn die ersten kleinen Früchte da sind, kann man schon sagen, ey, super, also ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn so die ersten Erdbeeren oder die Johannisbeeren an den Sträuchern sind. Ja, bei den Blüten noch nicht, da kann man nicht so gut essen. Aber wenn die erste Erdbeere reif ist, das ist so ein, oh, die erste Erdbeere, ja, das ist noch nicht die volle Erdbeerernte. Aber da freue ich mich schon dran. Ja? So. Sehen ist ja nochmal wieder eine andere Geschichte. Wir kommen ja noch zu den anderen Erntefesten. Geduld. Ja, aber so dieses Erste und da schon sagen, hey, ich bin total dankbar dafür, dass ich einen Anfang sehen kann. Und auch da, vielleicht kann das auch unser Herz gleichzeitig nochmal bewegen, das kann man feiern. Man kann auch die kleinen Anfänge feiern, auch wenn das Ganze drumherum noch Chaos und Tohuwabohu ist. Hat Gott auch zu aufgefordert. Erstlingsgabe. Dann kam das Fest der Wochen. Das war 7 Wochen später oder 50 Tage nach dem Passafest. Kommt euch das bekannt vor? 50 Tage nach Ostern. Ich habe behauptet, es sind 49. Je nachdem, ob man den einen Tag mitrechnet oder nicht, bei unserem Rätsel da draußen, wie die Himmelfahrt dabei waren. Fest der Wochen, das ist das erste große Erntefest. Das erste große Erntefest, wo die volle Ernte von der Frühjahrsfrucht, wenn man so will, dann eingefahren wurde. Und auch da wurde gefeiert. Übrigens verbindet sich mit diesen Festen die Aufforderung, mindestens dreimal im Jahr für die Feier nach Jerusalem zu wandern und zu ziehen. Also aus dem ganzen Volk haben die ihre Sachen gepackt und haben sich auf den Weg dahin gemacht. Auch interessant, also es war nicht so nach dem Motto, naja, ich hole mal den Grill bei mir im Garten raus und mache da mal eben ein kleines Feuerchen und opfer da meine Opfergabe. Sondern das war auch tatsächlich sowohl mit einigem Aufwand verbunden, wirklich was Besonderes draus zu machen, mit einer Investition verbunden, aber es hat eben gleichzeitig auch was Besonderes daraus gemacht. Das war nicht einfach nebenbei im Alltag. Dann gab es das Fest, ich mache erst die Erntefeste zu Ende, obwohl das nächste Erntefest das letzte Fest im Jahr ist. Das ist Anfang Oktober ungefähr. Das ist das Laubhüttenfest. Und auch das ist ein Erntefest, wo über die Festzeit die Leute in sich Hütten bauen und in diesen Hütten wohnen. Ist ein Erntefest und eine Dankbarkeit dafür, dass Gott eine gute Ernte gegeben hat. Geht auch wieder 7 Tage. Schon wieder ein 7-Tage-Fest. 2-mal im Jahr ein 7-Tage-Fest. Dazwischen gibt es noch 2 weitere Feste. Das eine ist das Fest des Posaunenhalls. Schon mal gehört? Also das hat mich mit am meisten überrascht. Das kam mir auch relativ unbekannt vor. Das ist der Neujahrstag in Israel. Und da werden die Posaunen geblasen. Wird auch gefeiert. Neujahrstag wird tatsächlich auch gefeiert. Das haben nicht die Chinesen erfunden. Neujahrstag, das ist Mitte, Ende September. Und dann gab es noch 9 Tage nach dem Fest des Posaunenhalls den Versöhnungstag. Das ist auch ein interessanter Tag. An dem Tag ging es darum, das Volk, sündfrei zu machen, will ich. Also, wir haben ja immer das Problem im geistlichen Bereich, wenn jemand zu Gott kommen will, muss er heilig sein. Keine Schuld haben. Und wir, natürlicherweise sind wir erstmal von Gott getrennt und um diese Trennung zu überwinden, muss irgendwie unsere Schuld weg. Und dafür gab es alttestamentlich auch schon diesen Versöhnungstag, interessanterweise einmal im Jahr. Da wurde ein Widder genommen, auf den wurde die Sünde des ganzen Volkes gelegt, symbolisch, und der wurde dann in die Wüste geschickt, um da zu sterben. Einmal im Jahr wurde daran erinnert, es gibt Schuld in eurem Leben und die muss weg. Und die könnt ihr nicht selber entfernen. Es muss jemand anderes geben, der sie trägt. Es ist nochmal ein Stück Parallele auch zu dem Passahlamm. Es ist eine andere Art und Weise. Also wird tatsächlich an dieses Schuld muss auf dem Weg und es braucht einen jemanden, der diese Schuld trägt und dafür bezahlt, gab es 2-mal im Jahr. Legt nochmal einen besonderen Impuls und auch eine Wichtigkeit darauf. Auch das wurde gefeiert. Später gab es noch 2 weitere Feste, die Erwähnung finden, die eingeführt wurden. Das ist einmal das Fest der Tempelweihe. Das stammt irgendwie erst ich glaube 70 vor 70. Ach, ich weiß nicht mehr. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Tut mir leid. Also irgendwann um die 100 Jahre vor oder nach Christus. Habe ich nicht mehr im Kopf. Also relativ spät erst eingeführt. Und dann gibt es noch das Purim-Fest. Das erinnert an die Rettung der Israeliten zur Zeit von Esther. Wenn man das Buch Esther einmal liest, um diese Geschichte herum dreht sich komplett dieses Fest auch einmal im Jahr. Purim-Fest ist so nicht in der Auflistung drin der vorgeschriebenen Feste Gottes, aber es ist ein Fest, das in Israel im Judentum regelmäßig gefeiert wird. Das sind alles Feste, die an das Handeln Gottes für sein Volk erinnern, an das, was er schon getan hat, oder daran erinnern, was immer wieder nötig ist, Versöhnung, Vergebung, damit das Volk Gott nah sein kann und mit Gott unterwegs sein kann. Und das ist Grund zur Freude. Ganz einfach. Ich denke manchmal, Ich denke manchmal, wir erinnern uns zu wenig oder wir trauen uns nicht genug. Ich weiß noch nicht genau, woran es liegt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass bei uns die Freude irgendwie so gedämpft. Ich suche noch nach dem richtigen Wort, weil ich, wie gesagt, nicht genau weiß, woran es liegt, weiß ich auch nicht, was für ein Wort ich verwenden soll, so richtig. Vielleicht liegt es daran, dass diese Dinge natürlich auch einen ernsten Hintergrund haben. Wir haben heute Abend mal gefeiert. Ist schon eine Weile her. Jemand hat mir mal gesagt, ach, Abendmahl, habe ich immer das Gefühl, ich gehe da zu einer Grabfeier. Und Abendmahl hat ja auch mit Tod zu tun. Der Tod Jesu steht, ja, das ist eine gute Frage, steht er im Mittelpunkt des Abendmahls? Oder steht nicht eigentlich viel mehr, und vielleicht bleiben wir zu sehr an diesem Teil von Tod stehen, ist es nicht eigentlich viel mehr die Erinnerung an die dann folgende Auferstehung? Bis er wiederkommt. Ja, halte dieses Mal, bis er wiederkommt. Die Hoffnung ist ja, Jesus kommt wieder. Es ist ja ein Mal von Hoffnung. Es ist ja ein Mal von Befreiung. Und viel zu oft feiern wir das irgendwie mit so einer Grabesstimmung. Ja, Jesus ist gestorben. Und irgendwo denkt man immer, das muss dann irgendwie ja auch traurig sein. Aber es ist eine Befreiung. Und Jesus ist ja nicht im Grab geblieben, und das wissen wir. Ostern und Karfreitag, ja. Karfreitag ist natürlich, wenn man Karfreitag jetzt speziell nochmal in den Fokus nimmt, ist man sicherlich nochmal mehr auch an diesem Punkt von Jesu Sterben dran. Und natürlich darf das auch nochmal eine eigene Betroffenheit verursachen, denn Jesus ist ja nicht gestorben, weil er selbst was falsch gemacht hat, sondern weil ich was falsch gemacht habe. Dafür hat er sein Leben gegeben. Aber dafür hat er sein Leben gegeben, freiwillig und aus Liebe. Das ist doch Grund zur Freude. Vielleicht sollten wir tatsächlich auch an den Formen da nochmal überlegen, ob es nicht da mehr Grund gibt, es auch zu feiern. Dass der Abend, an dem Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, war ein Passamahl. Jesus hat sich mit seinen Jüngern zum Passamahl getroffen. Passamahl ist keine traurige Veranstaltung. Passamahl ist eine fröhliche Veranstaltung, die in Gemeinschaft und mit vielen positiven Ritualen und einem schönen Rahmen gestaltet wird. Bis dahin, dass für die Kinder sogar gesorgt wird, dass die ihr Vergnügen und was zu tun haben, beschäftigt und sich freuen können. Hat mich total begeistert, als wir die Sederfeier dieses Jahr hat Stefan sie ja hier gemacht, ich weiß nicht, wer dabei war, das Jahr davor hatten wir sie im privateren Rahmen, und ich fand das total klasse, wir hatten keine Kinder dabei, also ist dann, okay, jetzt wurde, ich weiß nicht mehr was, aber irgendwas wurde versteckt, damit die Kinder das dann suchen können, ja, wo man denkt so, okay, stellt euch das hier beim Abendmahl vor, das geht ja gar nicht, Kinder, die hier spielen, verstecken, irgendwas suchen, wieso nicht? Es ist ein Fest von Freude. Es ist ein Fest von Leben. Und wir müssen anfangen, an diesen Stellen irgendwie mal unseren Blick zu weiten. Gottes Buch ist ein Buch voll Freude. Freut euch im Herrn alle Zeit. Ich sag's nochmal, freut euch, schreibt Paulus. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ja, und wir haben diverse Feste, die veranstaltet werden sollen. Gefeiert wurde mit Musik. Wir haben Psalmen in der Bibel, Lieder, die geschrieben wurden, um Gott zu ehren, um zu feiern. Wir haben Musiker. Das größte Orchester hatte 5000 Musiker. Gut, ob die jemals alle gleichzeitig gespielt haben, weiß ich nicht. Ob die das tatsächlich organisiert und hingekriegt haben, aber ich meine, es war David oder Salomo, kann ich nicht mehr genau sagen, müsste ich auch nachlesen. 5000 Musiker! Könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine, selbst wenn nur ein Fünftel davon gleichzeitig spielt, sind das 1000 Musiker. Also, das macht laute Musik. Und dann steht da was drin von, wir sollen jubeln, wir sollen sogar laut jubeln. Habt ihr das schon mal gelesen? Also in meiner Bibel steht das drin. Und nicht nur einmal. Da steht was von Tanz, Reigen, Musik, Posaunen, Harfen, Zittern, Trommeln. Es ist alles dabei. Es ist alles schon da drin. Die Israeliten wussten sich zu freuen und zu feiern, weil sie ihren Gott kannten, der ein Gott von Freude ist. Und ich finde, wir brauchen davon wieder mehr. Ja, Christsein ist eine ernsthafte Angelegenheit. Gar keine Frage. Aber ernsthaft kann man auch gleichzeitig sein mit fröhlich und begeistert. Das widerspricht sich in keiner Weise. Ernsthaft heißt nicht, brav in Nadelstreifenanzug, Krawatte bis hierzu und okay, das ist jetzt wieder eine Stilfrage. Das ist schon wieder. Tut mir leid. Man kann auch in Anzug und mit Schlips bis hierzu richtig fröhlich feiern. Keine Frage. Ja, man kann auch jubeln, ja, wenn man genug Luft kriegt mit dem Schlips. Entschuldigung. Alle, die gerne Schlipse tragen, tragt weiter Schlipse. Kann richtig gut aussehen. Ne? Sieht auch schick aus. Also, ne? Ich trage auch gerne mal einen richtig schicken Anzug. Witzigerweise mehr, wenn ich tanzen gehe, als wenn ich auf die Kanzel gehe. Aber gut, Freude. Es wurde sogar Alkohol getrunken. Und an einigen Stellen echt nicht wenig. Also, das ist keine Aufforderung, sich zu besaufen. Versteht mich nicht falsch, bitte, an der Stelle. Aber Gott ist nicht derjenige, der sagt, Alkohol geht gar nicht. Ja, das geht los in den Sprüchen, wo drin steht, gib der betrübten Seele ein wenig Wein zu trinken. Das muss ich rauslassen, es kommt in der nächsten Predigt. Okay, dann nehme ich lieber das Passamal. Ja? Also es gibt ja heutzutage auch immer noch eine Vorgabe, wie das Passamal gefeiert wird für die Juden, wie das gemacht wird. Wie gesagt, die Sederfeier war da sicherlich auch nochmal ein guter Einblick an der Stelle. Da wurden, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, 6 Becher Wein getrunken. 5? Okay, ich will nicht übertreiben. Nehmen wir mal 4. 4 Becher Wein, wenn du so einen normalen Becher hast, 0,15 oder 0,2 Liter, der sollte mindestens 2/3 voll sein, ist die Vorgabe. Und da wurde an verschiedenen Punkten in diesem Fest, das sich zugegebenermaßen auch über mehrere Stunden gezogen hat, muss man wohlgemerkt im Kopf behalten, wurden die eigentlich jedes Mal zu dem jeweiligen Zeitpunkt ziemlich auf Ex auch geleert. Boah, das darf man doch als Christ nicht. Naja, also wie gesagt, das ist keine Ermutigung, sich zu besaufen. Wir lesen im Neuen Testament auch ganz klar, sauft euch nicht voll Wein, sondern werdet voll Geistes. Keine Frage. Aber in einem vernünftigen und gesunden Maß, wo man nicht so viel trinkt, dass man die Kontrolle verliert, wo traurige Stimmung ein Stück erleichtert oder aufgelockert wird, ist das völlig in Ordnung. Laut Bibel. Ja? Das würde ich jetzt so wiederum nicht sagen. Da steht nämlich nicht drin, dass Feiern ohne Alkohol nicht erlaubt wäre. So rum ist es nicht. Ja? Also natürlich kann man auch gerne diese Freude haben, ohne was zu trinken. Ich will damit nur sagen, dass es durchaus auch in einem gesunden Rahmen und einem vernünftigen Maß in Ordnung ist und dass Gott da überhaupt kein Problem mit hat. Ja? Und wie gesagt, bitte? Na gut, dann greife ich jetzt eben doch vor, die Predigt, die noch kommt. Was hat Jesus auf der Hochzeit zu Kana gemacht? Das ist Neues Testament. Die Hochzeit zu Kana. Ist Jesus Neues Testament? Ist Jesus Neues Testament? Jesus macht auf der Hochzeit zu Kana 400 Liter Wein für eine Hochzeitsgesellschaft, die schon angetrunken ist. Nachzulesen in Johannes Kapitel 2. Das heißt ja nicht, dass du Alkohol trinken musst. Darum geht es ja gar nicht. Das heißt auch nicht darum, dass man sich besaufen sollte. Überhaupt nicht. Gar keine Frage. Es ist nur die einfache Aussage, dass man in einem vernünftigen und ordentlich gesunden Rahmen durchaus auch zu Feiern oder zu Anlässen Alkohol konsumieren kann. Ja? Ja, genau. So, also von daher, da müssen wir dann auch mal nicht nur sagen, okay, das war irgendwie jüdischer Brauchtum, sondern da muss man auch mal dann tatsächlich weitergehen und auch gucken, was steht dazu im Neuen Testament drin. Und es ist nicht die einzige Stelle, wo Alkohol vorkommt. Also auch Paulus fordert Timotheus auf, trink ein wenig Wein. Allerdings in dem Zusammenhang aus gesundheitlichen Gründen auch interessant. Alkohol zur Gesundheitsbewältigung, der hat nämlich Probleme mit seinem Magen. Ja, also finden wir schon an verschiedenen Stellen. Und wie gesagt, auch Jesus war ja Jude. Ja? Das heißt, wir sind ja nicht völlig frei von der jüdischen Tradition oder von dem, was im Alten Testament vorher geschrieben war. Das ist unser Fundament, auf dem unser Christsein steht. Auch das muss man ja ganz klar und ganz deutlich verstehen. Also auch, was wir hier an Festen gerade gesehen haben, es hat Parallelen ins Neue Testament hinein und in unsere Heilsgeschichte. Ein paar von den Festen mit Ostern zum Beispiel haben wir eben auch noch, Karfreitag. Und von daher sind wir auch aufgefordert, selbst genauso auch diese Freude zu leben, zu erleben und auch einfach mal zu sagen, du darfst das. Du darfst das als Christ. Ja? Zu lange und zu viel hat Christsein aus du darfst nicht bestanden. Und ja, natürlich gibt es Dinge, die wir sagen, das ist nicht gut zu tun. Und das lesen wir auch in Gottes Wort, das will, bestimmte Dinge will er nicht. Aber dann muss man auch mal die Dinge sagen, die er will und die man darf. Und Feste feiern gehört dazu. Und Freude und lauten Jubel und Musik gehört dazu. Ist Teil von Gottes Weg mit seinem Volk im Alten und im Neuen Testament. Und deshalb möchte ich dazu einfach auch Mut machen und sagen, hey, lasst uns ein fröhliches Christsein leben. Lasst uns die Feste feiern und die Erinnerungen nehmen, die er uns gegeben hat, die Erlebnisse, die wir mit ihm in unserer Geschichte und auch in der Kirchengeschichte, die wir haben. Lasst uns die nehmen und sie groß machen. Für uns, damit wir uns daran freuen können und für die Welt, damit sie es sehen und hören kann. Ich meine, was ist eine bessere Einladung als zu einem Fest? Ja? Die letzte Einladung der Bibel ist zu einem Fest. Das Hochzeitsmahl des Gotteslammes mit der Braut, von Jesus mit der Gemeinde. Feier, Freude. Das ist die letzte Einladung, der letzte Abschnitt im Wort Gottes. Es endet mit einer Feier. Also, lasst uns Feste feiern. Und lasst sie uns Feste feiern. Amen. Das sind die, die zu viel Alkohol getrunken haben beim Feiern.